Solange die Zukunft nicht Gegenwart geworden ist, ist sie offen. Das heißt, ein Trend ist immer eine Hypothese über eine Veränderung in der Zukunft. Wenn wir uns angucken, welche Organisationen in den letzten Jahren erfolgreich waren, dann waren das in der Regel immer die, die ihren eigenen Weg gegangen sind.
Hallo und herzlich willkommen im Salon Froufrou, dem Podcast des U-Instituts. Mein Name ist Sandra Halter und ich freue mich sehr, euch heute wieder in den ehemaligen Räumen des Weinkabarets zu begrüßen, nachdem unser Podcast benannt ist und in denen sich heute das U-Institut befindet. Es ist leider noch ein bisschen früh für Wein und tanzen werden wir heute auch nicht, zumindest nicht jetzt gleich. Aber ich freue mich sehr auf einen sozusagen verbalen Charleston mit meinem tollen Gast Johannes Kleske. Ich stelle Johannes ganz kurz vor. Johannes ist Zukunftsforscher und unter anderem Gründer und Geschäftsführer von Third Wave. Third Wave ist ein Unternehmen, das Unternehmen und Organisationen dabei hilft, ihre Zukunft aktiv zu gestalten und in der digitalen Welt handlungsfähig zu bleiben bzw. handlungsfähig zu werden. Dafür arbeiten sie an der Schnittstelle von Foresight und Technologie und analysieren eine Welt im stetigen Wandel. Wie das genau funktioniert, warum die Gestaltung von Zukünften wichtig ist, welche Rolle Trends und Trendanalysen dabei spielen und wie unsere Kooperationspartnerin, die Kultur- und Kreativpilotin in Deutschland mit Third Wave zusammenarbeiten, darüber spreche ich heute mit Johannes. So, hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Dann fangen wir auch gleich an mit der ersten Frage. Mit der ganz berühmt-berüchtigten Frage von Salon Froufrou, nämlich wenn Third Wave eine Bühnenshow wäre, was für eine Art Show wäre das? Wie würde sie heißen? Vielleicht ja anders als Third Wave. Und welche Rolle würdest du darin spielen?
Das ist tatsächlich eine total spannende Frage, weil wir haben so ein bisschen bei uns so ein Running Gag oder Running Joke, dass Zukunftsforschung zu einem gewissen Grad eigentlich immer Improvisationstheater ist. Also das heißt, wenn wir mit unseren Kunden unterwegs sind, dann ist ganz viel auf die verschiedenen Impulse zu reagieren und daraus was zu machen. Und Third Wave als Bühnenshow wäre eine Art Improvisationstheater, wo wir quasi mit Einwürfen aus dem Publikum, ne, wenn wir das Publikum mal als unsere Kunden denken, mit Einwürfen aus dem Publikum Geschichten erzählen, und zwar Geschichten aus der Zukunft. So, ne? Also man könnte das jetzt vielleicht sich vorstellen, so eine Art Science Fiction. Es muss aber auch nicht immer irgendwie 30, 40, 100 Jahre in die Zukunft sein. Es könnten auch 10 Jahre sein oder 5 Jahre sein. Und was wir dabei immer machen, ist, dass wir diese, sagen wir mal, Impulse aus der Gegenwart nehmen und sie in verschiedenen Szenen spielen, und zwar immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So, das ist eigentlich die Arbeit, die wir machen. Wir erzählen Geschichten aus der Zukunft zu einem bestimmten Thema, und zwar immer verschiedene. Also wir erzählen Geschichte 1 und dann machen wir Geschichte 2, die ist ein bisschen anders, da legen wir andere Schwerpunkte, da gibt es vielleicht andere Entwicklungen, die im Vordergrund stehen, und dann Geschichte 3. So, ne? Also dass das Publikum so verschiedene mögliche Entwicklungsrichtungen in die Zukunft wahrnimmt, und zwar nicht als, sag ich mal, langweilige Statistik, zahlenbasierte Szenarien, sondern wirklich als auch emotionale Geschichten, als ein persönlicher Zugang dazu. Etwas, was einen mitnimmt, etwas, was einen bewegt und was einem hilft, vielleicht die Gegenwart besser zu verstehen, das, was einem gerade passiert ist oder das, womit man sich gerade beschäftigt, und darin bessere Entscheidungen zu treffen. Also unser Ziel ist es, dass der Horizont weit wird und man Vielfalt besser versteht. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, meine Rolle da drin ist ganz stark der, solche Impulse aus dem Publikum aufzunehmen. Also ich glaube, ich wäre ganz typisch so ein Moderator, ne, der irgendwie reinfragt, okay, wie geht's euch? Gebt uns mal ein paar Stichworte rein, was beschäftigt euch gerade, vielleicht auch eine sehr konkrete Frage stellen zu einem bestimmten Bereich, welche Frage beschäftigt euch hier, das zusammenzutragen, um es dann quasi mit den Leuten, mit denen wir auf der Bühne zusammenarbeiten, bewusst fiese Fragen oder freche Fragen zu stellen und zu gucken, was dann damit passiert, welche spontanen Geschichten entstehen und immer wieder dem Publikum zu ermöglichen, auch zu vergleichen, sagen, guck mal, hier ist der Unterschied. Die eine Geschichte war gerade das, hier ist die andere Geschichte zum gleichen Thema, die aber in eine ganz andere Richtung geht. Was fällt euch dabei auf? Was findet ihr spannend? Wo wollen wir nochmal tiefer einsteigen? Und was könnt ihr dann am Ende daraus mitnehmen, das so zusammenzuholen? Ich glaube, das wäre so meine Rolle da drin.
Spannend, cool. Ich würde jetzt gerne, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das wird jetzt so ein großes Thema bei uns, nämlich über Trends zu sprechen und auch, dass ihr Trendanalysen macht und Trends beobachtet und so weiter. Aber Trend ist ja auch was sehr inflationär benutzt wird für alles Mögliche. Und es gibt ja auch Gegentrends, parallele Trends und so weiter, kurzlebige Trends, Trends, die gar keine Trends werden. Was ist denn eigentlich ein Trend?
Genau. Also wir können nicht sagen, welche Farbe in der nächsten Modesaison irgendwie besonders in ist. Sondern, also ich mach mal so eine kurze Wortdefinition. Wir fangen mal beim Kleinsten an. Was wir benutzen, ist ein Signal. Ne? Und ein Signal ist immer in irgendeiner Form eine Information in der Gegenwart, die auf eine mögliche Veränderung in Zukunft aufbaut. Also beispielsweise irgendwie, man liest einen Artikel, in dem steht, dass die Preise steigen oder dass ein Startup in einem bestimmten Bereich eine Förderung bekommen hat oder Risikokapital bekommen hat. Und sagt mich, interessant, irgendwie, das ist ein interessanter Punkt, den halte ich mal fest. So. Und dann käme als nächstes das Muster. Ne? Das heißt, was wir halt ganz viel machen, ist, solche Signale zu bestimmten Themen zu sammeln. So, und wenn wir dann feststellen, ach guck mal, hier sind noch zwei Startups, die haben auch gerade Geld bekommen und die sind alle in diesem Bereich. So, ne? Also wenn man sich das so vorstellt, irgendwie vor ein paar Jahren war es dann so, dass plötzlich immer mehr Startups in dem Essens-Lieferservice-Bereich haben Geld bekommen. So, ne? Und dann stellen wir fest, okay, hier ist ein, also das nennen wir dann ein Muster, wenn wir mehrere Signale haben, die alle in die gleiche Richtung zeigen. Und wir sagen, es könnte sein, dass in naher Zukunft der Essens-Lieferservice-Bereich eine größere Rolle spielt oder dass sich da was verändert. So, und dann sind wir aber immer noch in der Gegenwart, ne? Und dann kommt der Trend, nämlich der Trend ist eine Hypothese darüber, wie sich eine bestimmte Veränderung in Zukunft entwickeln könnte. Nämlich zum Beispiel, Essenslieferservice werden ein Riesenthema. So, in den nächsten 3-4 Jahren könnte es sein, dass Essenslieferservice ein Riesenthema werden. Und was würde das dann möglicherweise heißen? Das ist dann die spannende Frage, die wir uns stellen. So, ne? Wozu könnte das führen? Welche Auswirkungen könnte das haben? Ich bin jemand, der sich auch viel mit der Zukunft der Arbeit und neuen digitalen Arbeitsmodellen beschäftigt. Und beim Thema Essenslieferservices kommt mir natürlich sofort zu Fragen wie, oh, das kann dazu führen, dass es mehr prekäre Arbeitssituationen gibt, ne? Oder dass irgendwie es ein neues Verständnis braucht für Gewerkschaften Arbeitnehmerinnenorganisationen, die mit lauter Freelance-EssensausfahrerInnen zusammenarbeiten müssen. Das heißt so, ne, wenn man so einen Trend mal identifiziert und sagt, okay, hier ist möglicherweise eine Entwicklung, dann kann man ganz viele andere Themen sich da drum herangucken. Und das ist das, was wir als Trend verstehen. Und davon gibt es natürlich, die gibt es in allen Größen, Formen und Farben. Das heißt, ein Trend ist immer eine Hypothese über eine Veränderung in der Zukunft. Es gibt dann Megatrends, ne? Klimawandel ist ein Megatrend, Digitalisierung sind so Megatrends. Ne? Das sind so sehr große Themen, die auch meistens irgendwie eine sehr langfristige Entwicklung haben. Dann haben wir sehr spezifische Trends. Und wie du schon sagst, es ist dann spannend zu gucken, meistens hat ein Trend auch einen Gegentrend, ne? Also eine Gegenbewegung. Ne? Wir sehen das im Digitalisierungsbereich ständig. Ne? Also es gibt irgendwie ein Thema, was immer schneller, immer größer wird. Wir verbringen immer mehr Zeit mit unseren Smartphones. Und dann gibt es die Gegenbewegung, ne? Die sagt so, okay, wir machen jetzt Digital Detox und irgendwie versuchen, irgendwie das Ding gar nicht mehr zu benutzen oder irgendwie ganz stark einzuschränken, was wir machen. Und Und das kann man so ein bisschen immer mit reinnehmen, um zu überlegen, wie können daraus eigentlich Zukunftsbilder entstehen, die uns helfen. Und das ist dann quasi der vierte Part. Wir haben vom Signal zum Muster zum Trend. Und uns ist ganz wichtig, beim Trend nicht aufzuhören, weil wir sehen das ganz viel in auch so typische Trendreports. Da stehen dann so 15, 20 verschiedene Trends drin, die aber alle so für sich allein stehen. Und die so, oh, es könnte das passieren, es könnte das passieren, es könnte das passieren. Und was wir dann machen, ist, wir versuchen, diese Trends und diese Entwicklungen zu kombinieren und zu Szenarien auszugestalten. Und Szenarien heißt dann, okay, wenn sich diese drei Trends wie folgt entwickeln, wie würde die Welt denn dann aussehen? So, ne? Also wie würde eine Welt aussehen, in der die meisten Leute sich ihr Essen abends liefern lassen und wir quasi noch zum Beispiel so einen Nachhaltigkeitstrend mit reinnehmen? Also das heißt, die wollen alle nicht das in Pappschachteln haben, sondern die wollen das alle in recycelten Schüsseln haben und so weiter. Mhm. Wie würde das denn aussehen? Wie würde dann in 10 Jahren so irgendwie in irgendwie so ein Berliner Kiez, wie könnte das aussehen? So, ne? Und das ist so, und was ist, wenn es in eine andere Richtung geht? Was ist, wenn das Thema nur ganz kurz groß ist und dann stellen alle fest, es ist aber einfach tierisch ungesund, sich ständig irgendwie Essen liefern zu lassen und von dem man nicht so genau weiß, wie viel Öl ist da drin, wie viel Salz ist da drin, gibt es so eine Gegenbewegung. Und plötzlich können wir mehrere Szenarien nebeneinander stellen und können dann überlegen, okay, was davon ist, finden wir spannend, welches finden wir auch, geht in die richtige Richtung, was können wir pushen. Und so ist ein ganz typischer Ablauf unserer Arbeit, vom Signal bis zum Szenario, um wirklich so einen Horizont aufzumachen, wo sich Themen hinentwickeln könnten in mittlerer bis längerfristiger Zukunft. Ja, ich glaube, Trendanalysen werden ganz häufig mit Prognosen verwechselt. So, ne? Also dass man sagt so, okay, wir sehen hier bestimmte Muster von Dingen, die gerade passieren. Also heißt das, wir rechnen das jetzt hoch für die nächsten 5 Jahre. In 5 Jahren wird es so und so aussehen. Das ist das, was man unter Prognose versteht. Und das ist das, was in unserer volatilen, komplexen Welt praktisch immer inzwischen schief geht. Ne? Was einfach nicht mehr funktioniert, wir rechnen das einfach linear weiter, sondern meistens kommt es halt anders. Das heißt, und deswegen habe ich das vorhin so betont, Trends sind Hypothesen, sie sind nicht Prognosen, ne? Sondern die ist so, sie sind mehr so, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es sich so weiterentwickelt? Was wäre es, wenn es sich in anderes Thema entwickelt? Was wäre, wenn es sich mit anderen Trends vermischt und die aufeinander Auswirkungen haben? Und ich glaube, der Part ist ganz wichtig. Vor allem, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Part auch unserer grundsätzlichen Philosophie, solange die Zukunft nicht Gegenwart geworden ist, ist sie offen. So. Ja. Ne? Und das ist, deswegen, es sind keine Prognosen, sowas wird es in Zukunft werden, sondern es ist immer eine Hypothese, die sagt, es könnte so kommen, es kann aber auch ganz anders kommen. Insbesondere, wenn wir darauf Einfluss nehmen und bestimmte Entscheidungen treffen, die dazu beitragen, dass es wahrscheinlicher wird oder dass es unwahrscheinlicher wird. Das heißt, Trends sind kein Determinismus. Es bedeutet nicht automatisch, dass es dahin gehen muss. Also deswegen, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, Klimawandel. Wenn wir uns angucken, was die aktuellen Trends beim Thema Klimawandel sind, dann könnte man denken, das Ding ist verloren, die Welt geht unter, weil die Richtung ist gerade so eindeutig, wo es hingeht. Aber die Idee ist ja genau, nicht zu sagen, okay, es ist verloren, weil die Richtung ist nun mal klar, sondern es geht genau darum zu sagen, derzeit sieht alles danach aus, dass es bergab geht, aber wir haben es in der Hand, die Richtung zu ändern. So, und wir machen genau deswegen, sagen wir, der Trend geht gerade dahin, dass der Klimawandel immer stärker wird. Was können wir tun? Wo sind die Stellschrauben? Wo können wir ran, um diesen Trend umzuändern? Und das ist genau der Part. Also wie hilft uns ein Trend dabei, zu sehen, wo sind die Stellschrauben, was können wir machen, wo müssen wir ran, was liegt in unserer Hand, wo müssen wir andere beeinflussen, weil es in deren Hand liegt, bestimmte Dinge zu tun. Das ist die Aufgabe von Trends.
Und das ist gut, dass du das nochmal auch so betont hast, weil das habe ich jetzt selbst bemerkt, obwohl ich, also mit Prognose und Hypothese, dass ich auch immer in dieses Denken falle, so ein Trend, dass es dann irgendwie so Weil ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung auch gedacht, oh, vielleicht können ja Trendanalysen auch zu Unflexibilität führen, wenn man dann so an einem Trend festhält. Aber das eröffnet ja genau das Gegenteil.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, wie dass deswegen eben diese kreierten oder diese selbstgestalteten Zukunftsvisionen deswegen für Unternehmen so wichtig sind. Also gerade für Unternehmen und Organisationen, um eine gewisse Flexibilität auch zu haben?
Ja, es ist, also genau das, was du gerade beschreibst, ist, das ist auch so ein ganz typisches Denken auch. Und also gerade in Deutschland erleben wir das immer, ne, also wir haben jetzt ein paar Mal schon in diesem Podcast die Mehrzahl von Zukunft verwendet, Zukünfte. So, ne? Und das ist dann, wo, ich erlebe das bei meinen Vorträgen auch immer, dann wird erstmal so, Moment, ist das überhaupt grammatikalisch korrekt? Gibt es überhaupt, es gibt doch nur die eine Zukunft. So, nee, also A, der Duden sagt, der Plural von Zukunft ist Zukünfte, sagt aber auch, ja, das ist selten, es wird selten verwendet. Und das sagt ganz viel darüber. Wir haben häufig so ein unbewusstes Bild davon, dass die Zukunft eigentlich mehr oder weniger feststeht und dass es so eine bestimmte Richtung ist. Und deswegen meinte ich das gerade, wir müssen uns immer wieder klar machen, solange die Zukunft noch nicht Gegenwart geworden ist, solange existiert sie ausschließlich in unseren Köpfen. So, ja. Ne? Wir haben bestimmte Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche für die Zukunft. Und das ist die einzige Art, wie die Zukunft existiert. So, ne? Weil alles andere ist Gegenwart. Oder tatsächlich Vergangenheit. Vergangenheit, die auch nur quasi nur noch als Erinnerung in unseren Köpfen existiert. Und dieses Denken überhaupt aufzubrechen und sagen, ey, die Zukunft ist offen, es gibt unterschiedliche Zukünfte als Bilder, Vorstellungen, Wünsche in unseren Köpfen, das ist eigentlich das Elementare. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist es auch tatsächlich für unsere KundInnen und die Organisation, mit denen wir arbeiten, genau die Möglichkeit zu sagen, okay, aber wenn das offen ist, was sind denn tatsächlich dann die Möglichkeiten, die wir haben? Was ist der Horizont, wo es vielleicht hingehen könnte? Und wie wollen wir das gestalten, wo wir gerne hingehen würden? Oder was für unseren Kontext irgendwie eigentlich das ist, was wir uns wünschen? Genau, das ist die Richtung, in die es dann geht.
Ja. Ja. Ich würde gerne mal auf ein konkretes Beispiel zu sprechen kommen, weil ihr arbeitet ja auch mit einer unserer Kooperationspartnerinnen zusammen, mit den Kultur- und Kreativpilotinnen in Deutschland. Und vielleicht können wir an dem Beispiel auch mal so ein bisschen aufmachen. Also, weil so eine Frage wäre von mir jetzt auch, die wurde jetzt aber schon beantwortet, eigentlich, warum Unternehmen denn Trendanalysen in Auftrag geben. Und bei den Kultur- und Kreativpilotinnen war es eben so, dass dass sie da eben jetzt das Netzwerk Innotiv aufgebaut haben und dafür eben eine Trendanalyse von euch haben erstellen lassen. Und dafür seid ihr die Bewerbungen durchgegangen der letzten Jahre. Und da wollte ich dich fragen, also was war so der Auftrag, was wolltet ihr herausfinden und wie seid ihr vorgegangen dabei?
Genau, also was die hier machen, ist, dass sie seit 12 Jahren diese Auszeichnung der Kultur- und Kreativpilotinnen in Deutschland machen. Das heißt, da bewerben sich jedes Jahr Hunderte von Kreativen aus Deutschland mit den unterschiedlichsten Projekten und Ideen. Und am Ende werden 32 ausgezeichnet. Und wir haben gesagt, okay, ihr habt euch mit den 32 beschäftigt, aber 2021 gab es 765 Bewerbungen. So, was ist denn mit all den anderen, die auch sich beworben haben? Das ist doch total spannend, wenn man sich das insbesondere mal so ein bisschen aus der Distanz, so ein bisschen rausgezoomt, diese ganzen 765 anguckt, da lassen sich doch bestimmt bestimmte Muster erkennen. Mhm. Also das heißt, wir haben genau das gemacht, was ich vorhin so als unseren Prozess auch schon mal aufgezeichnet habe. Wir haben jede einzelne Bewerbung, also und das gab es jede die Bewerbung, so eine Bewerbung besteht im Kern aus 3 Fragen. Was ist deine Idee? Für was willst du das machen und wer bist du? So, wir haben jede Bewerbung quasi als ein Signal genommen. Ne? Eine Person oder ein Team, mehrere Personen beschreiben, was sie gerne machen möchten und warum sie das machen möchten. Und wenn man jetzt anfängt, das sich anzugucken und vor allem nebeneinander zu stellen, dann merkt man, oh, hier entstehen bestimmte Muster. So, ne? Also hier gibt bestimmte Themen, die immer wieder auftauchen oder bestimmte Stimmungen, Emotionen, Ansätze, die immer wieder auftauchen. Und das war genau das, was wir gemacht haben. Wir haben das zusammengetragen. Wir haben es zum einen qualitativ gemacht. Das heißt, wir haben es mit 765 Bewerbungen, die teilweise sehr lang waren, durchgelesen, versucht irgendwie nebeneinander zu stellen. Wir haben tatsächlich auch eine quantitative Bewertung gemacht mit so Semantik-Tools, die ganz bewusst nach bestimmten Wortgruppen suchen und so weiter. All das, um zu gucken, okay, was sind die großen Themen, was sind vielleicht auch kleinere Themen, was sind so inhaltliche Themen, so eine Nachhaltigkeit, Digitalisierung, bestimmte Branchen, welche Branchen kommen häufiger vor und was ist so die Stimmung, so, ne, um sozusagen, okay, was sind denn eigentlich aktuell möglicherweise Trends in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die Kreativen beschäftigen. So, ne? Und dann sind wir tatsächlich auch noch hingegangen und haben gesagt, okay, aus diesen Trends heraus, was könnten denn so Zukunftsszenarien, so kleine Geschichten aus der Zukunft sein, wenn diese Trends, die wir in den Bewerbungen der Teilnehmenden entdeckt haben, wenn die sich über die nächsten 5 Jahre so weiterentwickeln, wo könnte das denn hingehen? Um auch bewusst so ein positives Zukunftsbild nochmal zu malen, so, wenn wir das bewusst drauf anlegen, dann haben wir hier tatsächlich spannende Möglichkeiten. Das ist das, was wir gemacht haben.
Was sind denn das für Trends und Zukünfte, die ihr da gefunden habt?
Ich fange mal bei dem großen Thema an. Ich muss, also auch für mich persönlich war das ein ganz, ganz faszinierendes Projekt, weil man muss sich, glaube ich, einmal kurz vor Augen führen, die Bewerbungsphase war, ich glaube, April bis Juni 2021. Das war so eine Phase des Wahlkampfs, das war eine Phase der Pandemieermüdung. Mhm. Den Leuten ging es nicht gut. Es gab eine Studie, die gezeigt haben, wie sich irgendwie, gerade in Deutschland, viele ziehen sich so ins Private zurück, sind völlig überfordert mit der ganzen Situation. Und was wir als, sagen wir, den großen roten Faden in diesen Einreichungen gesehen haben, ist eine Kreativwirtschaft, die neue Energie getankt hat, die gesagt hat, okay, es ist eine schwierige Situation, die Pandemie hat uns wahnsinnig herausgefordert, aber jetzt nutzen wir das und fangen an, Dinge zu tun. Ne? Ganz viel wird auch, es wird über 1000 Dinge diskutiert, man müsste mal und man könnte mal und wäre es nicht nötig. Hm. Wir fangen einfach an. Das ist der ganz große Tenor, der aus diesen ganzen Bewerbungen rausspricht. Ich habe hier ein Thema, ein kleines, ich habe hier eine kleine Idee, ich habe hier einen Ansatz und ich möchte einfach loslegen. Oder ich habe schon einfach losgelegt. Ja. Das ist das, was so rausspringt. Wir haben es mal so zusammengefasst als die Kreativwirtschaft, als das Transformationslabor der Gesellschaft. So, es gibt ganz viele transformative Themen, die in der Gesellschaft drin sind, aber die häufig immer dann sehr divers oder sehr kontrovers in Feuilletons diskutiert werden. Mhm. Die Kreativwirtschaft sagt, wir warten nicht mehr. Wir warten nicht darauf, dass uns jemand die Erlaubnis gibt oder dass uns jemand irgendwie ganz viel Förderung gibt oder so. Wir legen einfach los mit unseren kleinen Prototypen eines besseren Morgens. Das heißt zum Beispiel, dass über 44% aller Einreichungen in irgendeiner Form auf das Thema Nachhaltigkeit Bezug genommen haben. Das ist das ganz große Thema. Und ich fand das so spannend, weil wer versucht, im Alltag nachhaltig zu leben, ne, auf bestimmte Dinge zu achten und so weiter, weiß, wie schwer das manchmal ist. Ja. Ne? Also man denkt dann so, okay, wenn ich jetzt das Gemüse kaufe, das ist aber in Plastik eingepackt. Okay, dann versuche ich das andere Gemüse zu kaufen. Aber wo kommt denn das eigentlich her? Und muss ich jetzt regional kaufen? Aber regional ist manchmal höherer CO2-Abdruck als irgendwie aus Spanien. Es ist ein furchtbar kompliziertes Ding, zu versuchen, Nachhaltigkeit zu leben. Und hier haben wir ganz viele Einreichungen gesehen, die gesagt haben, ja, und wir nehmen uns hier ein Part raus und den versuchen wir jetzt ein bisschen einfacher zu machen. Ne? Sei das durch ein Magazin, sei das durch ein Informationsportal, sei das durch eine Kiste, die ich bestellen kann und die mir einfach mal zeigt, wie eine vegane Ernährung aussehen kann, die Nachhaltigkeit ist oder sowas. Das heißt, hier wird ganz viel so, okay, wie kann das im Alltag einfacher werden? Das waren so Ansätze, die da ganz viel mit drin waren. Wir haben ganz viele andere Ansätze von Thema Digitalisierung spielt eine Riesenrolle. Und das Spannende ist, die Digitalisierung wird nicht mehr als Ding an sich verstanden, sondern sie wird vor allem als Tool verstanden, um Menschen zu helfen. So, ne? Also es ist nicht mehr, oh, wir machen jetzt auch was mit Digitalisierung, sondern wir brauchen hier eine App, die einer bestimmten Gruppe hilft, sich besser zu organisieren, besser zu kommunizieren. Wir bauen Online- und Digital-Shops, die helfen, einfacher Zugang zu bestimmten Produkten zu bekommen, die vielleicht im Supermarkt nicht zu erhalten sind und so weiter. Das waren so lauter Sachen, die damit reingehen. Etwa 120 Bewerbungen haben sich in irgendeiner Form mit Kindern beschäftigt. Auch ein total spannendes Thema, wo man richtig gemerkt hat, es ist so ein Bewusstsein, gerade in der Pandemie entstanden, wie häufig Kinder so ein bisschen in der Priorität nach unten rutschen. Ja. Und hier sind ganz viele Ideen mit drin gewesen, die gesagt haben, okay, wie können wir Kindern mehr Resilienz mitgeben? Wie können wir ihnen helfen, eine gute mentale Gesundheit aufzubauen? Mental Health, mentale Gesundheit allgemein als ein Thema riesengroß, was natürlich auch mit dem Überthema Pandemie zusammenhängt. Also wir hatten etwa über 130 Beiträge, die sich direkt auf die Pandemie bezogen haben und gesagt haben, so, wir haben hier die Probleme gesehen und auch allgemein, die Pandemie hat viele unterschwellige gesellschaftliche Probleme deutlich sichtbarer gemacht. Und die Kreativwirtschaft hat gesagt, alles klar, an die versuchen wir uns jetzt einfach, versuchen wir Lösungen für zu finden. Das ist mal so als so ein Beispiel. Es gibt auch gleichzeitig so Thema wie Printmedien, ne? Magazine, Buchverlage sind wieder ein durchaus ein großes Thema gewesen. Das fand ich total spannend. Das mal so als einfach so ein paar Auszüge von den Sachen, die wir gefunden haben.
Und allein deswegen ist es schon spannend, weil, also du hast es ja gerade schon gesagt, aber dass man wirklich so gerade auch denkt, ja, irgendwie, was kann ich kleiner Mensch da schon machen? Und genau. Das ist doch eh alles blöd. Und nur alleine könnte ich mir vorstellen, wenn man das dann in diese so einer Trendanalyse sieht, auch dass man nicht alleine ist, dass das wirklich so eine Bewegung ist.
Ja.
Dass genau. Das schon was macht.
Genau. Also für mich war das so ein Ding, für mich hat allein diese 765 Bewerbungen zu lesen, hat mir so viel Hoffnung und Energie gegeben, weil ich gemerkt habe, so wow, hier sind richtig viele Leute, die einfach, die was tun wollen und was machen, ne? Die dann sagen, okay, ich lege einfach los, ich suche mir meine kleine Baustelle und an der lege ich los und fange an, was zu machen. Und es wäre cool, wenn es Support gibt, aber ich warte da nicht drauf. Das fand ich einfach extrem motivierend, so in diesem Kontext das zu sehen. Ja.
Also wer jetzt hier zuhört und keine Lust hat, jetzt diese Trendanalyse anzuschauen, dann weiß ich auch nicht, deswegen verlinke ich die in den Shownotes, genauso wie natürlich, das sage ich später auch nochmal, die zur Webseite von Third Wave. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die war eigentlich auch schon immer in deinen Antworten mit drin, aber die finde ich so wichtig einfach nochmal zum Schluss, warum es für Unternehmen und für Organisationen wichtig ist, ihre Zukünfte selbst zu entwerfen und vor allem, was eben Trendanalysen dazu beitragen können, die Wirtschaft zu verändern, Akteurinnen zu verändern, auch die Welt zu verändern. Also einfach, dass du das vielleicht nochmal zusammenfassen kannst, weil das war natürlich immer ein Teil davon, aber das ist so schön und das ist auch für alle, die bisher noch nie gedacht haben, dass vielleicht eine Trendanalyse für sie was wäre.
Ja, genau. Es gibt zwei Aspekte, die mir total wichtig sind. Zum einen kommt das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dieser gewissen Lethargie, die auch dann letztes Jahr da war, als diese Bewerbungen für die Auszeichnung gelaufen sind und so weiter. Diese Lethargie, die wir alle spüren, diese Überforderung, ne, die kommt daher, dass wir unter anderem, dass wir einfach eine extrem komplexe, volatile Welt haben mit einer extrem großen, zunehmenden Unsicherheit und uns darin überfordert fühlen, weil wir ganz viel nicht verstehen und nicht verstehen, wo kommt das her, was genau sind die Zusammenhänge und so weiter. Und ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass solche Trendanalysen einem helfen können, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. So, und das ist immer unser Ziel mit diesen Trendanalysen, wo wir uns Signale angucken und dann Trends identifizieren, bis zu Szenarien hin entwickeln, ist zu verstehen, wie funktioniert die Welt gerade, was beeinflusst sie und wo könnte sie sich hinentwickeln. So, ne? Und dadurch, dass, und das heißt, jede Trendanalyse versucht, Dinge, die weitgehend unsichtbar laufen, sichtbar zu machen. Hm. So, und durch diese Sichtbarkeit können wir ein besseres Verständnis entwickeln. So, da kommt es her und das beeinflusst das. Und das nimmt so diesen Nebel der Unklarheit ein bisschen weg und ich verstehe es ein bisschen besser. So, und ganz viel Handlungsmöglichkeit fängt damit an, dass ich Zusammenhänge besser verstehe. Und dann haben wir aber das Problem, dass, wie schon gesagt, unsere Welt extrem komplex und volatil ist. Hm. Und deswegen ganz schwierig ist zu sagen, okay, aber ich habe mir das jetzt alles angeguckt und ich denke, da geht's hin, also setze ich jetzt da drauf. So, ne? Weil meistens, wenn man dann sagt, okay, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen jetzt das, dann hat sich die Welt schon wieder verändert. So, das heißt, unser großes Problem ist, dass wir uns mehr, also es funktioniert nicht mehr, sich an dem zu orientieren, was alle machen. So, ne? Also, und das ist aber das, wie ganz lang auch ganz viel Wirtschaft in Deutschland, auch Politik in Deutschland funktioniert hat. Wir reagieren, statt dass wir agieren. Ne? Wir sagen, okay, wir folgen bestimmten Entwicklungen. Alle machen jetzt was mit künstlicher Intelligenz, dann müssen wir auch was mit künstlicher Intelligenz machen. So, man macht das jetzt so. Und der Part funktioniert nicht mehr. Dafür ist es viel zu komplex, viel zu schnelllebig geworden. Das Einzige, was eigentlich überhaupt noch funktioniert, ist, sich bewusst davon loszumachen. Das heißt nicht, die Welt zu ignorieren, sondern sie zu verstehen, aber dann eine Entscheidung zu treffen und sagen, was wollen wir eigentlich? Was ist uns wichtig? Wo sind unsere Werte? Wenn du mich bei einem Bier fragst, wie stelle ich mir meine ideale Welt in 10 Jahren vor? Was kommt dabei raus? Und das ist dann der Part, der für uns so wichtig ist. So, wenn zu sagen, okay, für all den Sachen, die wir sehen, wie sieht eigentlich unsere Vision für eine bessere, lebenswertere, inklusivere, gerechtere Zukunft aus? Darauf arbeiten wir mit unseren Kundinnen und den Organisationen hin, diese Vision zu definieren, um so ein Zielbild wieder vor Augen zu haben, zu sagen, so, wenn links und rechts die Leute in alle möglichen Richtungen irgendwie mit kreischenden Stimmen und irgendwie wedelnden Händen irgendwie panisch rumlaufen, wir haben unser Ziel vor Augen. Und das heißt nicht, dass wir da stur drauf hinlaufen, sondern wir durch uns anpassen können, aber wir haben ein Ziel vor Augen. Wir haben ein Zukunftsbild vor Augen und sagen, dafür lohnt es sich einzusetzen, zu arbeiten, zu kämpfen. Ich glaube, das ist das, was eigentlich, also aus meiner Sicht fast die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist an uns selbst zu orientieren, statt irgendwie immer nur dem anderen hinterherzulaufen. Für uns geht es letztlich immer darum, wie kommen wir vom Reagieren ins Agieren. Und ich glaube, das ist genau das, was wir mit so einer Kombination aus einer Trendforschung, die uns hilft, die Welt besser zu verstehen, und dann wirklich so einer Zukunftsvisionsentwicklung, die uns hilft, zu sagen, in dieser komplexen Welt, wo ist das, wo wir hinwollen? Und wie kommen wir dahin? Das ist die Herangehensweise.
Und das ist ein super schöner Satz, finde ich, der das super gut zusammenfasst, weil oft ja bei Zukünften oder bei Zukunft ja so eine Unsicherheit und Angst mitwebt und eben dieses, dass man nur reagieren kann, aber dass es eben wichtig ist zu verstehen, dass man agieren kann, was ja in allen Bereichen und gerade auch in der Wirtschaft für Unternehmen und so wichtig ist.
Genau. Und das ist, wenn wir uns angucken, welche Organisationen in den letzten Jahren erfolgreich waren, dann waren das in der Regel immer die ihren eigenen Weg gegangen sind. Ja. Die gesagt haben, so, wir wollen das. Und gerade wenn man sich die großen Tech-Unternehmen anguckt, die immer sagen, hier ist unsere Vision von der Welt, die wir haben wollen. Das muss nicht immer, wir müssen diese Vision nicht teilen. Wir können sagen, nee, ich finde das ganz schwierig. Aber was wir uns abschauen können, ist dieses Sagen, dass sie sagen, okay, wir wollen diese Welt und auf die arbeiten wir hin mit allem, was wir können. Ja. Da können wir von lernen.
Cool. Dann bleibt mir jetzt, auch wenn ich noch sehr gerne, ich weiß, ich sage das immer, aber das stimmt tatsächlich auch immer und bei dir auch besonders, dass ich noch ewig mit dir weitersprechen könnte. Aber ich habe jetzt zumindest für diesen Podcast noch die Abschlussfrage. Und zwar, um das mit dem Salon Foufou rund zu machen. Und jetzt ist die Bühnenshow des Improvisationstheater quasi vorbei. Und wir bieten ja immer drei Optionen an. Also zum einen, welche fiktive Auszeichnung oder reale Auszeichnung du gerne, sagen wir, in 5 Jahren entgegennehmen würdest für die Show oder für das Impro-Theater, was du dir wünschst, was das Publikum mitnimmt und wie es reagiert oder was die Kritikerinnen schreiben sollen. Also such dir gerne eine aus.
Ja, für mich ist es, glaube ich, ganz klar, ich habe ganz klare Wünsche dafür, was das Publikum, wie es reagiert und was es insbesondere mitnimmt. So, ich würde das, glaube ich, sogar in unserem Zukunftsimprovisationstheater am Ende sogar so anmoderieren, so, ne, zu sagen, okay, jetzt nehmt euch einen Augenblick und überlegt euch, was ist die eine Sache, die ihr morgen machen wollt, die euch in die Richtung der Zukunft, die ihr euch wünscht, die ihr euch vorgestellt habt im Laufe dieses Abends, was wollt ihr tun? Und grundsätzlich von dem, was ich mir hoffe, was das Publikum mitnimmt, sind dann genau 2 Sachen. Nämlich das eine, dass sie sagen, oh, ich habe es ein bisschen besser verstanden. Ich habe das Gefühl, der Nebel hat sich ein bisschen mehr gelichtet und ich verstehe ein bisschen mehr, was das ist und was mir vielleicht Angst macht. Oder auch vor allem, also ich möchte vor allem, dass die Leute mitnehmen, ich habe ein bisschen mehr verstanden, was mich begeistert und was ich mir eigentlich wünsche. Ne? Also wo ich positive Energie habe, wo ich resoniere, da möchte ich dran. Und ich kann was machen. Ich bin dem gar nicht so ausgeliefert. Es ist nicht so, dass alles für mich festgelegt wird und ich kann so ein bisschen hinterherrennen und hoffen, dass es irgendwie gut für mich ausgeht. Nee. Da gibt es so ein paar Stellschrauben, über die muss ich nochmal nachdenken, weil ich glaube, ich kann was machen. Ich glaube, da gibt es Handlungsräume für mich. Und wenn das unser Publikum mitnimmt, dann bin ich super glücklich.
Das wäre ein schönes Schlusswort. Und wieder mal muss ich sagen, dass ich jetzt leider dieses Schlusswort noch irgendwie ergänzen muss, um mich zu verabschieden. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass du da warst. Das war super spannend. Ich hatte vorhin schon mal kurz gesagt, also wer jetzt gerne noch mehr wissen möchte über Third Wave oder auch über die Trendanalyse von den Kultur- und Kreativpilotinnen, dann schaut einfach in unsere Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir, in die Zukunft zu tanzen, quasi mit Johannes. Und dann bis nächstes Mal und schönen Tag, morgen oder Abend noch. Ciao. Ciao.